Fuß. US-Demokraten kritisieren den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles. Ein Fan stirbt beim Nations League-Finale in München. Das Wetter, Sonne und Wolken bei 16 bis 23 Grad. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Nationalgardisten in Los Angeles hat es Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und Demonstrierenden gegeben. Medienberichten zufolge gehen Soldaten und Sicherheitskräfte zum Teil mit Tränengas, Schlagstöcken und Blendgranaten gegen den Demonstrierenden vor. Führende US-Demokraten kritisieren den Einsatz. Daniela Stahl.
Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, bezeichnet die Mobilisierung der Nationalgarde durch Präsident Trump als rechtswidriges Vorgehen, das gegen die Souveränität des Bundesstaates verstoße. Kamala Harris, gescheiterte Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, sprach von einer gefährlichen Eskalation. Der Trump-Regierung gehe es nicht um öffentliche Sicherheit, sondern um Angstmache, schrieb Harris auf X. Trump hatte den Einsatz von rund 2000 Nationalgardisten als Reaktion auf die Demos in Los Angeles angeordnet. Diese richten sich gegen das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegenüber Migranten.
Israel hat das Segelschiff von Greta Thunberg und anderen Aktivisten gestoppt. Sie waren mit Hilfsgütern auf dem Weg in den Gazastreifen. Wie das israelische Außenministerium auf X schreibt, soll das Schiff zur israelischen Küste gebracht und die Passagiere nach Hause geschickt werden. Israel hatte angekündigt, das Schiff nicht bis in den Gazastreifen fahren zu lassen. Die Aktivisten hatten ihre Fahrt trotzdem fortgesetzt. Rund 130 Staaten beraten ab heute darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Themen der UN-Ozeankonferenz in Nizza sind unter anderem Maßnahmen gegen die Vermüllung der Meere, der Stopp von illegaler Fischerei und eine nachhaltigere Schifffahrt. Portugal hat das Finale der Nations League gewonnen mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen Spanien. Überschattet wurde das Spiel von einem Todesfall auf der Tribüne. Sportreporter Philipp Hofmeister hat im Stadion mitbekommen, was passiert ist.
Also das Spiel war gerade in der Verlängerung. Wir waren am Kommentieren und wir hörten plötzlich so einen dumpfen Schlag im Treppenaufgang neben uns. Dann sahen wir ganz viele entsetzte Gesichter über uns und dann war uns relativ schnell klar, dass da direkt neben uns offenbar jemand aus dem Oberrang runtergefallen sein muss. Da reden wir von Luftlinie vielleicht 7, 8 Meter. Es waren dann sehr, sehr schnell sehr viele Sanitäter vor Ort auf der Pressetribüne. Ein Sichtschutz wurde aufgespannt und man hat alles getan, um das Leben dieses Fans noch zu retten. Am Ende leider vergeblich.
Die Nationaltrainer beider Teams und die UEFA haben der Familie des Verstorbenen ihr Beileid ausgesprochen. Tennisprofi Carlos Alcaraz hat erneut die French Open gewonnen. Der Titelverteidiger aus Spanien setzte sich im Finale in Paris in 5 Sätzen gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner aus Italien durch. Für den 22-jährigen Alcaraz ist es der 5. Grand-Slam-Titel. Mit fast 5,5 Stunden war das Endspiel das längste in der Geschichte der French Open. Die Zeit, es ist 7.03 Uhr.
SWR 1, Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A7, Würzburg Richtung Ulm. Zwischen Wörnitz und Kreuzfeuchtfangen-Kreilsheim, dort liegt ein toter Waschbär. Und noch einmal der Hinweis auf der A620 Saarlouis-Saarbrücken, da ist kein Falschfahrer mehr zwischen Saarbrücken-Klarental und Saarbrücken-Güdingen unterwegs. Hier also eine Entwarnung. Weiterhin eine gute und sichere Fahrt.
SWR 1.
Into the heart of me, the love we share.
Am Feiertagmorgen, es ist genau 7:10 Uhr. Vorsicht auf der A81 Stuttgart Richtung Singen in Höhe Rottenburg. Dort liegt ein Sack. Bitte vorsichtig fahren. Pfingstmontag heute, da freuen sich die, die eine 5-Tage-Woche haben. Pech für diejenigen, die Teilzeit oder montags eben dann auch nie arbeiten. Mit den Feiertagen ist das eben so eine Sache. Die einen freuen sich, weil sie wegfahren können. Die anderen würden dann gern mal in Ruhe shoppen gehen, weil sie eben frei haben. Also eine gemischte Gemengelage. Das hat auch meine Kollegin Sarah Mauer bei ihrer Umfrage in Koblenz erfahren.
Ja, einfach mit Freunden den Tag zu verbringen, mit der Familie. Einfach mal ein paar Tage Ruhe zu haben.
Der Wert von Feiertagen geht zurück, weil das allgemeine christliche Leben, ob jetzt evangelisch oder katholisch, ist am Stagnieren.
Also zu meiner Berufstätigkeit zu den Zeiten war es für mich natürlich ein Schmankerl. Das ist ja mal logisch.
Und wie haben Sie die dann so genutzt?
Meistens auch Besorgungen oder sich selbst organisiert, weil wenn du ganztags beschäftigt bist, hat man dafür wenig Zeit. Ne? Man ist ja immer im Rädchen und das war für mich dann die Möglichkeit, eine Wohnung zu putzen oder diese Dinge.
Meistens mit der Familie. Wandern. Ich gehe auch in die Kirche. Ich bin gläubig.
Wegfahren. Über Fronleichnam fahren wir nach Holland. Einfach mal raus und weg. Und so hat man immer die Möglichkeit, ein langes Wochenende zu machen.
Ich folge den Aussagen der neuen Regierung, dass die Feiertage auch gestrichen werden könnten. Das muss natürlich einhergehen. Also nicht mit einer Ausbeutung der Leute, die jetzt noch in Arbeit sind.
Als Arbeitgeber kann ich es verstehen, als Arbeitnehmer nicht.
Nach meinem Ermessen, also ich sag mal Pfingst nicht, aber so Springertage könnte man wegschaffen.
Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn ein Feiertag wegfallen würde?
Nein, ein Feiertag wegfallen wäre meiner Sicht nicht schlimm.
Mir wäre es lieber, die bleiben, weil das ist immer so ein Ziel, wo man als Arbeitnehmer darauf hinarbeitet, dass man einfach mal einen Tag frei hat.
Es wäre nicht so schön, vor allem, wenn es sich um religiöse Feiertage handelt. Das fände ich sehr, sehr schade.
Also irgendwie ein richtiges Unentschieden war das jetzt, glaube ich. Da waren doch so einige Koblenzer Bürgerinnen und Bürger mehr für den Erhalt der Feiertage, ist mein Eindruck. Was meinen Sie dazu? Vielleicht mögen Sie uns schreiben. Wollen Sie auf einen Feiertag verzichten? Fänden Sie das sinnvoll oder was halten Sie überhaupt von der Diskussion? Schreiben Sie uns einfach eine Mail ins Studio und Ralf hat das schon bereits getan, Ralf aus Grafenau, und er schreibt uns, er empfindet diese ständigen Versuche, den Leuten ein schlechtes Gewissen einzureden, als Framing. Und was soll eigentlich diese unsägliche Feiertagsdiskussion? Es wäre eins am Feiertag morgen. Pfingsten. Ja, was war das nochmal? Da müssen sich manche schon etwas anstrengen, um auf den Geburtstag der Kirche zu kommen. Ein Fest jedenfalls, das ist es, das Gemeinschaft, das miteinander feiert. Und das ist gerade für junge Menschen ein ganz wichtiger Aspekt ihrer Religiosität. Jedenfalls für 4 Ehrenamtliche des katholischen Jugendreferats in Heilbronn. SWR1-Reporterin Leonie Kühn hat sie besucht und erfahren, wie ihr typischer Pfingstmontag denn so aussieht.
So ein klassischer Pfingstmontag ist eigentlich für mich ja in die Kirche gehen. Und danach, bis jetzt sind immer meine Brüder da gewesen, haben wir gemeinsam gegrillt und so einen Tag verbringen eigentlich.
Das ist Emanuela. Neben ihr in der kuscheligen Sofa- und Sitzecke im katholischen Jugendreferat des Dekanats Heilbronn-Neckarsulm sitzen Melli, Gabriel und die FSJlerin Johanna. Gemeinsam engagieren sie sich hier ehrenamtlich.
Und da betreuen wir so um die 600 Ministranten in unserem Dekanat. Also eigentlich eine ganz große Gruppe. Und die versuchen wir auch immer mal wieder alle zu besuchen und so einen Überblick zu bekommen, wen es da überhaupt alles gibt.
Dafür nutzen sie die Zeit zwischen den verschiedenen Feiertagen. Momentan stecken die 4 wieder in den Vorbereitungen für den nächsten Besuch und basteln und basteln. Denn mit leeren Händen wollen sie nicht kommen. Gerade plotten sie deshalb Tassen, drucken auf sie also ein eigenes Design.
Die Tasse hat unten so einen blauen Streifen und dann steht drauf Dekanat Heilbronn-Neckarsulm und Ministranten. Und dann ist links so eine Dekanatskarte eben, wo dann mit einem Herz signalisiert wird, in welcher Seelsorgeeinheit sie sind.
Teils eine ganz schön kleinteilige Arbeit. Während im ganzen Gespräch primelt Gabriel die winzigen Buchstaben aus einer Schablone. Fast schon meditativ, witzelt er. Scherze innerhalb der Gruppe und Spitznamen, das macht ihre Arbeit aus. Durch die viele Zeit, die sie miteinander verbringen, sind die 4 mittlerweile eng miteinander befreundet. Pfingsten verbringen sie aber nicht miteinander. Vielleicht sieht man sich im Gottesdienst, danach seien die beiden Pfingstfeiertage aber vor allem eines. Eine ruhige Zeit für und mit der Familie und für den Glauben.
Ich bin an Pfingsten persönlich nie in Urlaub gefahren. Also es finden ja dann noch ein paar Gottesdienste statt an den Feiertagen, an Fronleichnam dann auch wieder. Und da war es mir immer wichtig, da zu sein. Und dann ein bisschen Familientag, aber wir haben keine festen Rituale. Also unterschiedlich. Meistens was essen und Spiele spielen.
Aber was feiert man eigentlich nochmal an Pfingsten? Gabriel erklärt.
Ja, also an Pfingsten wird ja praktisch die Verkündung oder der Heilige Geist ist an dem Tag zu den Jüngern gekommen, was ja auch oft als Geburtstag der Kirche bezeichnet wird, weil ab da sind die Jünger durch die Welt gereist und haben das Wort Gottes praktisch verkündet.
Die aktuelle Diskussion um die Abschaffung von Feiertagen können sie überhaupt nicht nachvollziehen. Schließlich gäbe es die Feiertage aus gutem Grund, sagt Melli.
Deswegen finde ich auch wichtig, dass man sich daran zurückerinnert und an dem Tag einfach bisschen innehält, sage ich mal, und das nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, ich kann mich da ein bisschen anschließen und ich würde auch sagen, das ist so, es zeigt, es ist eine Gemeinschaft, so jetzt sind wir sind eine Kirche, wir können jetzt als Gemeinschaft da sein.
Also Feiertage abschaffen? Nein, danke. Und Pfingsten schon gleich gar nicht, im Gegenteil. Sogar Weihnachten sollte viel mehr wie Pfingsten sein, sagt Emanuela lächelnd verschmitzt. Dann wäre es tatsächlich ein ruhiges, entspanntes Fest, ein schönes Miteinander.
Ja, also Pfingsten. Ein deutliches Plädoyer war das von diesen Jugendlichen auf jeden Fall für den Pfingstmontag. Ja, und wir haben gefragt, wie ist es denn mit den Feiertagen? Abschaffen, beibehalten? Jochen aus Ilshofen hat uns geschrieben und er meint, keineswegs sollten irgendwelche weiteren Feiertage abgeschafft werden. Und er verweist darauf, dass man ja auch nicht erst seit gestern aus Statistiken wisse, dass psychische Erkrankungen seit Jahren steigen, nicht zuletzt durch den Stress in der Arbeitswelt. Und Jürgen aus Ulm weist darauf hin, ja, die Bedeutung der christlichen Feiertage, die müsse dann doch aber vielleicht noch mehr vermittelt werden und hochgehalten werden. Wenn es dann doch nur ums Freihaben ginge, dann könnten sie auch abgeschafft werden. Und Angelika hat noch einen wichtigen Einwand gebracht, warum nicht, oder einen Vorschlag, sagen wir so, warum nicht den Tag der Deutschen Einheit auf den ersten Sonntag im Oktober verlegen? Und dann wäre es ja auch dann so, da müsste man keinen religiösen Feiertag streichen.
Service.
Es ist genau 7.29 Uhr und wir haben diese Meldung für Sie. Vorsicht auf der A61 München-Gladbach Richtung Koblenz zwischen Ahrtalbrücke und Dreieck Sinzig. Dort steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Das war's dann aber auch schon. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
SWR 1, der Pfingstmontagmorgen mit Silke Arning.
Hallo und einfach schöne Pfingsten. Vergangenen Freitag, ja, da ist in einem Pariser Café ein Rabbiner angegriffen worden. Die zweite Attacke innerhalb weniger Tage. Jüdische Menschen sind längst nicht nur in Frankreich immer häufiger Ziel antisemitischer Übergriffe. Wie es in Deutschland aussieht, das hören wir gleich.
This one goes out to the one I've left behind. Like you, the woman near you, but would you more than fine?
SWR1, Pfingstmontagmorgen. Tätliche Übergriffe auf einen Rabbiner in Frankreich. Die Europäische Rabbinerkonferenz hat daher jetzt Alarm geschlagen. Jüdische Menschen dürften nicht wieder zur Zielscheibe auf den Straßen Europas werden. Die Sorge ist nicht unberechtigt, denn letzte Woche hat der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, seinen Jahresbericht zu den antisemitischen Vorfällen in Deutschland im letzten Jahr vorgestellt. Und dieser Bericht gibt keinen Grund zur Entwarnung.
Wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt erlebt, der bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle ging im vergangenen Jahr nicht zurück.
Sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Die neuen Zahlen seien beunruhigend und sie seien seriös, betont RIAS-Gründer Steinitz. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nahmen die antisemitischen Vorfälle deutlich zu. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Bianca Loy, Co-Autorin und wissenschaftliche Referentin des RIAS-Bundesverbandes.
So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen.
Solch ein israelfeindliches Klima finde sich zunehmend auch an Bildungseinrichtungen. RIAS zählt 284 antisemitische Vorfälle an Schulen im letzten Jahr. Darunter waren 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen vervielfachte sich. 2024 dokumentierte RIAS 450 derartige Vorfälle. 2022, also vor dem 7. Oktober 2023, lag die Zahl noch bei 23. Die Orte des freien Lernens und Diskutierens würden damit zunehmend zu Orten der Angst. Ron Degel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien.
Jeder Fall von antisemitischer Bedrohung ist und bleibe einer zu viel, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
In der Praxis im Kampf gegen Antisemitismus muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss.
Pro Tag 24 antisemitische Vorfälle in Deutschland im Jahr 2024, so der Bericht von RIAS. Der Bundesvorstand der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus in Berlin hat letzte Woche seinen Jahresbericht vorgelegt. Eine Zusammenfassung von Thomas Klatt. SWR 1 Feiertag morgen, Pfingstmontag, ein schönes Feiertagsgeschenk, ein freier Tag, der in der Regel aber auch für irgendwas genutzt wird, um Besuche oder einen Ausflug zu machen, den Keller aufzuräumen oder die Ablage zu sortieren. Irgendwas findet sich ja immer. Einfach nur nichts tun ist in der Regel nicht angesagt. Dabei täte ein wenig mehr Muße gar nicht so schlecht. Aber was ist das überhaupt? Ein Sonderforschungsbereich an der Universität Freiburg hat das Thema 10 Jahre lang untersucht. Mit dabei der Literaturwissenschaftler Professor Peter Philipp Riedel. Und mit ihm habe ich gesprochen. Herr Riedel, Muße, bei diesem Begriff, da denken ja viele an Hängematte oder an grüne Wiese. Sie haben das Thema erforscht. Was versteht die Wissenschaft unter Muße?
Ja, zunächst einmal verstehen wir unter Muße einen selbstbestimmten Umgang mit Zeit. Muße eröffnet Freiräume, die auch unser Denken, Handeln, unsere Kreativität aktivieren können und dergleichen mehr. Wir sagen allerdings, dass wir Muße zunächst einmal definieren über gleichsam eine negative Eigenschaft. Die Bestimmtheit der Muße ist die Freiheit von Zeitzwängen und konkreten Leistungserwartungen. Es sollte nur irgendetwas Qualitatives sein, denn wir wollen ja Muße auch abgrenzen von innerer Leere oder Langeweile oder dergleichen.
Unsere Welt ist total durchgetaktet und vor diesem Hintergrund erscheint ja Muße auch als etwas, das man sich leisten können muss. Also ist Muße Luxus und eigentlich nur was für Privilegierte?
Muße ist historisch betrachtet ein Privileg. Dahingehend ist die Muße-Forschung auch deswegen so spannend, weil wir relativ viel erfahren können über eine bestimmte Gesellschaft. Also ich sag's mal verkürzt, sag mir, was eine Gesellschaft über Muße denkt und ich erfahre sehr viel über diese Gesellschaft selbst. Muße war immer ein Privileg und die Frage ist, wem wird es gegeben, wem nicht? Und oftmals liegt es auch im Auge des Betrachters, ob etwas Muße oder Müßiggang ist. Ich bin selbst Literaturwissenschaftler, habe mich mit Goethe beschäftigt. Als Goethe nach Italien aufbrach, hat er das gegenüber dem Herzog wirklich mit Muße begründet. Diejenigen, die in Weimar geblieben sind, haben durchaus mit einer gehörigen Portion Neid geschimpft. Ja, der Herr Geheimerat Goethe geht jetzt nach Italien mit vollen Bezügen für Nichtstun. Nichtstun ist historisch das Äquivalent zum Müßiggang. Auch Schiller hat hier entsprechend sich kritisch geäußert. Also Sie sehen, ob Muße oder Müßiggang liegt oftmals im Auge des Betrachters.
Es gibt einen Zusammenhang im Prinzip von Zeitgeist und Muße. Hat sich denn das Verständnis von Muße dann verändert?
Muße ist ein Wort, das für manche auch einen etwas altmodischen Klang hat. Man stellt sich vielleicht Lateinlehrer vor, die das mit glänzenden Augen in früheren Zeiten erwähnt haben. Otium, das lateinische Wort für Muße. Dahingehend ist das Wort vielleicht nicht mehr so ganz in Mode, aber das Phänomen ist doch interessant, weil viele Menschen ja das Gefühl haben, dass sie in einer Art Hamsterrad sind, dass sie auch in ihrer Freizeit oftmals nicht aus diesem Hamsterrad der ständigen Verfügbarkeit herauskommen. Hier würde ich doch sagen, dass das Thema dahingehend stets zu allen Zeiten mit jeweils ganz unterschiedlichen Aktualisierungen von großer Relevanz ist und auch auf entsprechendes Interesse stößt.
Ist Muße etwas Erstrebenswertes? Macht sie am Ende vielleicht sogar auch frei?
Wenn wir von der antiken Philosophie herkommen, dann sicherlich ja. Da können wir Aristoteles heranziehen, dann würde der sagen, ohne Muse keine Glückseligkeit. Muse ist elementarer Bestandteil eines guten, eines gelingenden Lebens. Ich bin nur immer etwas vorsichtig, solche Phänomene zu verallgemeinern. Aber natürlich würde ich schon sagen, dass ein Muse-Erfahren, ein Muse-Erlebnis grundsätzlich etwas ist, was uns zu einem guten, vielleicht besseren Leben führen kann.
Auf jeden Fall schwer zu fassen, aber man kann festhalten, Muse ist weder freie Zeit noch Freizeit. Man muss sie vielleicht selber für sich entdecken können.
So ist es, Frau Arning, so. Das würde ich auf alle Fälle so unterschreiben.
Das war der Freiburger Literaturwissenschaftler Peter Philipp Riedel, der sich an einem Sonderforschungsprojekt zum Thema Muse beteiligt hat. Ja, die Feiertage sind in der Diskussion. Dazu habt auch ihr eure Meinung. Michael Lamprecht aus Waldorf zum Beispiel, er verweist darauf, dass es doch zahlreiche Wirtschaftszweige gäbe, die von den Feiertagen profitieren und die an diesen Tagen Umsatz machen. Also Schwimmbäder, Zoos, Gastronomie, Freizeitparks. Und da würde ja dann quasi das eine gegen das andere ausgespielt. Und auch Astrid Meyer aus Ludwigsburg hat eine Meinung zum Thema, statt Feiertage abzubauen, schlägt sie vor, Bürokratie einfach mal zurückfahren und die Dinge einfacher regeln. Und dann haben wir noch eine Mail von Roland Sauer bekommen aus Schweigheim. Sein Vorschlag, wie wäre es, anstatt einen Feiertag abzuschaffen, einfach mal einen oder mehrere Samstage im Jahr arbeiten. Man könnte dann diesen zusätzlichen Arbeitstag als Solidaritätstag oder Sozialtag dann auch einführen, benennen und damit seinen Beitrag für das System leisten. Also auch eine interessante Anregung. Und wie das so ist, was passiert denn eigentlich, wenn ein Samstag abgeschafft wird? Das beschäftigt uns übrigens auch in der nächsten Stunde von SWR1 Feiertag morgen. Da haben wir nämlich mal geguckt, was passiert, als in den 50er Jahren der freie Samstag eingeführt wurde.
Not a cross, it is a choice. I cannot help but hear his
vor 8.
Heute mit Barbara Wurz. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Da stehen sie zusammen, wie so oft, Jesus und seine Freunde. Und Jesus drückt Petrus einen Schlüssel in die Hand, nicht wirklich, sondern symbolisch und mit feierlichen Worten. Da, Petrus, sagt er, das sind die Schlüssel zum Himmelreich. Dir vertraue ich sie an. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. So steht's in der Bibel, im Matthäusevangelium und ist heute am Pfingstmontag in vielen evangelischen Gottesdiensten zu hören. Aber mal ehrlich, die Schlüssel zum Himmelreich ausgerechnet in der Hand von Petrus, diesem Musterschüler von Jesus, der zwar immer groß tut, immer vorneweg mit Wort und Tat. Ja, Meister, ich will auch übers Wasser gehen, so wie du, Meister. Ich bleibe an deiner Seite bis in den Tod, Meister. Und der dann doch nichts auf die Reihe kriegt, der davonläuft aus Angst vor den Soldaten, der es nicht übers Wasser schafft, ohne abzusaufen, und der seinen Meister ständig falsch versteht. Ausgerechnet diesem Petrus wird die Schlüsselgewalt übergeben. Er darf binden und lösen, entscheiden, wer zur Gemeinschaft der Kirche dazugehört und wer nicht, und darf entscheiden, was gelten soll. Die Schwächen von Petrus, die zählen für Jesus offensichtlich nicht. Was zählt und was die beiden wirklich verbindet, das ist Vertrauen. Petrus vertraut felsenfest darauf, dass er bei Jesus dem Himmelreich so nahe ist, dass sogar er es erreichen kann. Und deshalb wird Petrus auch nie aufhören, Jesus nachzueifern und ihm auf dem Weg der Gottes- und Nächstenliebe zu folgen. Und dafür bekommt er die Schlüsselgewalt. Vertrauen in Jesus Christus, das ist es, was zählt. Zu Petrus und zu allen anderen, die sich an ihn halten, sagt Jesus deshalb auch, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei vertrauen und nicht aufhören, nach Jesus zu fragen und sich ganz auf ihn ausrichten, da ist Jesus präsent in seiner Kirche, der Gemeinschaft der Heiligen. Und deshalb gehört die Geschichte auch zum heutigen Pfingstmontag, dem Geburtstag der Kirche. Ich bin sicher, sie wird noch viele Geburtstagsfeste erleben und noch sehr, sehr alt werden. Denn sie ist da lebendig, wo wir nicht aufhören, gemeinsam nach dem Weg von Jesus zu fragen. Barbara Wurz, Stuttgart, Evangelische Kirche.
SWR 1 Nachrichten.
Um 8 Uhr mit Wiebke Hus. In Los Angeles spitzt sich die Lage zu. Rock am Ring geht erfolgreich zu Ende. Das Wetter, Sonne und Wolken bei 16 bis 23 Grad. In Los Angeles ist es nach dem Eintreffen der ersten Nationalgardisten zu einer Konfrontation mit Demonstrierenden gekommen. Medienberichten zufolge gehen Soldaten und Sicherheitskräfte zum Teil mit Tränengas und Schlagstöcken gegen Demonstranten vor. Aus Los Angeles, Andreas Hein.
Im Laufe der vergangenen Stunden hat sich die Lage in der Innenstadt von Los Angeles weiter aufgeheizt. Luftaufnahmen zeigen tausende Demonstranten auf verschiedenen Straßen in Downtown LA. Zunächst hat die Polizei versucht, die Menschen daran zu hindern, die Autobahn zu betreten. Vergeblich. Über verschiedene Auffahrten stürmten die Demonstranten den Freeway 101. Der Autoverkehr brach zusammen. Der Qualm von Rauchbomben zog durch die Straßen. Die Polizei schoss Tränengas ab. Einige Demonstranten haben Robotaxis zerstört, schlugen deren Scheiben ein, beschmierten sie. Am Ende standen mindestens drei der selbstfahrenden Fahrzeuge in Flammen und brannten aus.
Die bei der US-Wahl unterlegene Demokratin Harris hat das Vorgehen der US-Regierung in Los Angeles mit scharfen Worten kritisiert. Soldaten der Nationalgarde gegen Demonstranten einzusetzen, sei eine gefährliche Eskalation, die Chaos stiften solle, schrieb Harris auf der Plattform X. Ihr Parteifreund, Kaliforniens Gouverneur Newsom, sprach von einer bewussten Inszenierung des Präsidenten und kündigte eine Klage an. Wegen Protesten gegen die Abschiebungen der US-Einwanderungsbehörde ICE hatte US-Präsident Trump am Wochenende die Mobilisierung von mindestens 2000 Soldaten der Nationalgarde angeordnet. Der Bundespolizeibeauftragte Grötsch hat negative Folgen der verschärften Grenzkontrollen für die Polizeikräfte beklagt. Der Rheinischen Post sagte Grötsch, wegen der von Bundesinnenminister Dobrindt erlassenen Kontrollen könnten andere Dinge nicht mehr so gemacht werden, wie es notwendig wäre. So fielen beispielsweise Übungen einfach weg. Laut Grötsch kommt die Bundespolizei der Forderung